Breitband Topic.
Behördengänge am Computer, den Einblick in die Unterlagen der Regierung oder auch die Möglichkeit für Bürger, sich an politischen Entscheidungen zu beteiligen, all das verbirgt sich hinter dem Begriff E-Government.
Was in anderen Ländern wie zum Beispiel Estland schon an der Tagesordnung ist, hier kann man zum Beispiel schon seit 2005 online wählen gehen, ist in Deutschland immer noch Neuland. Zusätzlich stehen Regierung und öffentliche Verwaltung nach den umfangreichen Überwachungsenthüllungen von Edward Snowden vor der großen Aufgabe, eine digitale Verwaltung für die Bevölkerung attraktiv zu machen. Denn das Vertrauen der Bürger, dass der Staat mit unseren digitalen Daten verantwortungsbewusst und transparent umgeht, ist angekratzt.
Tja, und auf der anderen Seite bietet E-Government aber zumindest potenziell mehr Teilhabe für Bürger. Außerdem könnten lange Behördengänge überflüssig werden. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Daniel Buß bringt uns auf den aktuellen Stand in Sachen digitale Verwaltung in Deutschland.
E-Government, auch so ein Zauberwort. Wer in den Archiven stöbert, findet schon Anfang der Nullerjahre euphorische Schlagzeilen wie »Die digitale Amtsstube kommt, surfen auf Amtswegen und im Netz statt in der Schlange«. Passiert aber ist wenig, mal abgesehen von Termindatenbanken für Amtsgeschäfte und Elster natürlich der elektronischen Steuererklärung. Aber auch sie muss in aller Regel noch in einer Kurzfassung ausgedruckt, analog unterschrieben und beim Finanzamt eingereicht werden. Der neue Personalausweis sollte es eigentlich richten und mit einer einfachen wie sicheren digitalen Signatur virtuelle Amtsgeschäfte ermöglichen. Doch nur jeder Dritte, der ihn beantragt hat, hat gleich auch die entsprechende Online-Funktion mitbestellt. E-Government, das verspricht aber auch Transparenz und Informationsfreiheit im wahrsten Sinne des Wortes. Doch auch hier läuft Deutschland den Möglichkeiten hinterher. Zumindest im Norden ändert sich das aber schon bald, und zwar radikal.
Verwaltungshandeln wird transparenter und damit ermöglicht dies dem Bürger eben stärkere Einblicke in die Verwaltung vor Ort und natürlich auch stärkere Möglichkeiten, bestimmte Entscheidungen zu kritisieren.
Freut sich Johannes Kasper. Er kämpft von Amts wegen für die Informationsfreiheit in Hamburg. Die Hansestadt muss im Herbst das erste echte Transparenzgesetz in Deutschland überhaupt umsetzen. Behörden müssen dann Verträge, Gutachten und Messergebnisse frei ins Netz stellen, von sich aus. Ein krasser Kulturwandel. Die Verträge für die skandalumwitterte Elbphilharmonie machen schon mal den Anfang. Transparenz, das ist auch die Grundlage für Beteiligung. Nur wer Einblick hat, kann natürlich überhaupt erst mitreden. Dass deutsche Verwaltungen aber ihre Bürger mitbestimmen lassen, auch das ist noch immer ein Sonderfall. In Jever an der Nordsee probieren sie es aus. Liquid Friesland, ein Update für die Demokratie. Doch wie der Spiegel nun süffisant berichtet, hinterm Deich ist der Euphorie Ernüchterung gefolgt. Es herrscht Ebbe. Nur 27 Bürger haben sich mit Vorschlägen eingebracht, über die dann die anderen Teilnehmer abstimmen konnten. Das wird nicht gerade Nachahmer in anderen Behörden animieren. Ein Rückschritt. Aber will die Gesellschaft überhaupt, dass Behörden umfassend im Netz präsent sind? Dass dorthin wandert, was sie wissen? Kann nach Snowden noch als sicher gelten, was Ämter an Daten hamstern? Und soll Transparenz tatsächlich zur Regel werden, mit all ihren Folgen? In Skandinavien etwa veröffentlichen sie Steuerdaten, für alle einsehbar. Da gibt sich sogar der Transparenz-Fan Johannes Kasper zurückhaltend und schlüpft schnell aus der Rolle des Informationsfreiheitsbeauftragten in seine zweite, die des Datenschützers.
Das ist eben der Punkt, wo wir nicht hinwollen. Es gibt hier Grenzen und die Grenze ist, wo nicht der Staat gläsern wird, sondern der Bürger.
Die Angst des Staates davor, gläsern zu sein, und auch die Angst des Bürgers, dass der Staat ihn durchleuchtet, das beides sind mögliche Gründe dafür, dass die elektronische Verwaltung in Deutschland Nachholbedarf hat.
Ja, und inwieweit diese Ängste gerade nach der NSA-Affäre berechtigt sind, aber auch welche konkreten Chancen sich durch eine digitalisierte Verwaltung ergeben würden, das haben wir vor der Sendung mit dem IT-Berater und Open-Government-Experten Philipp Müller besprochen.
Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ob man E-Government nach den Enthüllungen von Snowden jetzt neu definieren muss.
Ich denke, dass in E-Government geht es ja um zwei Dinge. Es geht einerseits darum, dass man die Prozesse, die intern in der Verwaltung ablaufen, dass man die digitalisiert und einfacher und effizienter gestaltet. Und auf der anderen Seite geht es darum, die Interaktion mit den Bürgern zu strukturieren. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man da machen möchte. Das eine ist, man möchte einfach Dienstleistungen den Bürgern anbieten. Zum Beispiel, dass sie einfacher sich ummelden können oder dass sie einfacher die Hundesteuer bezahlen können. Auf der anderen Seite geht es darum, dass man die Bürger an Prozessen beteiligen möchte, auch wieder aus zwei Gründen. Einerseits, um eben wieder die Legitimation vom Staat zu erhöhen und andererseits aber auch, um vielleicht Fachwissen, was bei den Bürgern ist, zu heben. Und insofern, dieser Teil ist erstmal nicht betroffen von Snowden und von den NSA-Enthüllungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es eine Beweislastumkehr im Prinzip gibt, wenn es um unsere Daten geht. Wir gehen heutzutage davon aus, dass jegliche Daten, die wir abgeben, dass die in irgendeiner Form abgehört werden. Das heißt, wir müssen klare Grenzen von Offenheit aufzeigen. Der Staat muss überlegen, wie kann er die Architekturen, die benutzt werden, um Daten eben abzulegen, wie kann er die so transparent machen, dass auch Bürger wissen, dass sie hier in dem Fall vertrauen können. Eine der Ideen, die jetzt aus der neuen Großen Koalition kommt, ist zum Beispiel das Bürger-Safe, die Idee eines Online-Speicherplatzes, wo alle Interaktionen des Bürgers mit oder der Bürgerinnen mit dem Staat eben abgelegt werden können, aber die kontrolliert werden von den Bürgerinnen.
Nun gibt es ja schon eine ganze Reihe von staatlichen Diensten oder auch von Bürgerdiensten, wenn wir uns die E-Mail anschauen, die elektronische Steuererklärung, Elster, Behördendatenbanken und auch die Dienste, die Online-Bürgerämter sozusagen anbieten. Die sind ja allesamt wirklich weit davon entfernt, jetzt wirklich beliebt zu sein bei den Nutzern. Ist der Staat denn grundsätzlich dazu unfähig, solche Dienste zu schaffen, die der Bürger tatsächlich auch benutzen möchte?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine, die wir uns schon lange, lange stellen. Ist der Staat fähig, ein User-Interface oder einfach die Interaktion mit dem Bürger so schön zu gestalten, dass es so Spaß macht, da mitzumachen, wie wir das eben von Facebook und von Google kennen? Und da eine der Antworten, mit denen wir da konfrontiert sind, ist natürlich schwierig, weil wir als Bürger ganz selten eigentlich mit dem Staat tatsächlich interagieren. Der Staat interagiert zwar mit vielen Bürgern insgesamt, also viele Millionen BAföG-Anträge werden gestellt. Auf der anderen Seite ist es für jeden Einzelnen von uns, passiert es nicht so oft, dass wir uns nicht an diese Systeme gut gewöhnen. Wir haben im Durchschnitt zwischen 1,4 und 1,6 Behördenkontakte im Jahr. Das heißt, es ist nicht wie bei Facebook, wo ich jeden Tag reinschaue. Und insofern haben wir da auf der Interaktion mit den Bürgern ganz klar noch nicht den Durchbruch geschafft. Und das sehen wir auch an der Komplexität von sowas wie der E-Mail oder eben dem neuen Personalausweis.
Sie sagten eingangs, dass also offene Strukturen auch begrenzt werden müssten. Vielleicht gerade aus dem Grunde, dass wir eben auch nicht wissen oder bislang nicht genau wissen, was tatsächlich Geheimdienste alles überwachen über uns. Wie kann so eine begrenzte offene Struktur dann aussehen?
Was wir lernen müssen, ist mit zu überlegen, wie wir die Architekturen gestalten. Wo designen wir diese Offenheit rein? Wo bringen wir Inputs von außen in unsere Prozesse rein? Das ist eine Frage von Architektur von Systemen. Und das ist das genau das, was wir lernen müssen, wenn wir in die Netzwerkgesellschaft gehen. Und andererseits aber natürlich, dass wir sicherstellen, dass das, was privat sein soll oder das, was eben nicht offen sein soll, dass das geschlossen bleiben kann. Und insofern, dass wir gerade an dieser offenen Netzwerkgesellschaft, dass wir da eigentlich nicht zu verzweifeln haben, sondern dass wir einfach lernen müssen, damit umzugehen und die Netzwerkgesellschaft zu gestalten.
Sagt der Open Government Experte und Autor Philipp Müller. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und auf unserer Webseite finden Sie das Interview im Anschluss der Sendung übrigens als Podcast. Und wenn Sie schon mal dort sind, schauen Sie sich auch mal die Netzmusik-Playlists an.
Denn bei Breitband stellen wir auch immer wieder Netlabels vor. Also Labels, die Musik ausschließlich digital und dazu auch oft frei im Netz veröffentlichen. Heute widmen wir uns dem britisch-schwedischen Independent-Label Left Turn for Records.
Und das legt viel Wert darauf, als Hybrid-Label beschrieben zu werden, denn die Musik erscheint nicht nur digital, sondern auch auf CD und auf der guten alten Musikkassette. Die Mixtapes sind besonders empfehlenswert. Wir hören ein Stück vom Spring Mixtape, Two Hearts von Soul of Gaia.
Soul of Gaia aus Schweden. Ihr Song Too Hard ist Teil der Spring Mixtapes von Left Turn for Records. Die Kassettenversion der Indie-Pop- und Rock-Musiksammlung ist schon ausverkauft. Bei der Musikplattform Bandcamp gibt es aber die Download-Version des Mixtapes immer noch und das zum Zahl-was-du-willst-Preis.
Ja, und so eine Wahlfreiheit haben wir nicht immer im Netz. Seitdem im vergangenen Sommer bekannt wurde, dass diverse Geheimdienste unsere Kommunikation überwachen, ist das Vertrauen zwischen Bürger und Staat, sagen wir mal nett formuliert, angekratzt. Eine Überlegung, um das Vertrauen nun wieder zu stärken, lautet ein eigenes Netz aufbauen. Auch in Deutschland hält sich diese Idee des Schlandnet.
Doch auch beim Ausbau der heimischen Netze wird auf Technologie aus dem Ausland zurückgegriffen, zum Beispiel auf die des chinesischen Konzerns Huawei. Dadurch entstehen auch Sicherheitsrisiken. Welche das sind, stellt Ihnen Astrid Freieisen vor.
Huawei sieht man nicht, Huawei ist aber da. In den Leitungen der Deutschen Telekom, in denen von Vodafone und auch bei O2. Huawei-Technik steckt in etwa der Hälfte aller Festnetze weltweit. Und nicht nur da. Beispiel: Mnet, die Netzwerktochter der Münchner Stadtwerke. In weiten Teilen des bayerischen Internets bis nach Hessen und Baden-Württemberg kommt Huawei zum Einsatz, sagt der Pressesprecher von Mnet, Wolfgang Wölfle.
Da gibt es einmal so das Überlandnetz, das kann man sich so ein wenig so wie Autobahnen vorstellen im Straßenverkehr, wo wir dann auch auf die Huawei-Technologie neben anderen Netzwerkausrüstern dann setzen. Also grob zwischen 20 und knapp 50%. Das hat sich bewährt aus Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Die Netzwerkkomponenten haben sich als sehr ausfallsicher dargestellt.
10 Jahre arbeiten Münchner und Chinesen schon erfolgreich zusammen. Felix Lindner beobachtet das sehr genau. Mit seiner kleinen Berliner Firma Recurity Labs ist der junge Hacker ein international gefragter Experte für Netzwerksicherheit. Gerade weil die Chinesen ihre Technik auch in Deutschland selbst warten, ergibt sich für ihn ein extremes Szenario.
Das ist ja perfekt. In Friedenszeiten verdient das Unternehmen Geld. Im Konfliktfall kann halt in China jemand von der Armee oder vom Politbüro oder was auch immer bei Huawei ins Headquarter gehen und sagen, so, ich hätte jetzt gerne mal die Zugriffsdaten für das Netz der Deutschen Telekom. Was sollen die denn sagen? Nein, das wird nichts.
Felix Lindner war vor 2 Jahren der erste Hacker, der Huawei-Router auseinandernahm. Ergebnis: keine Hintertüren für Spione, aber große Sicherheitsmängel. Das überraschte den Berliner nicht. Alle IT-Firmen arbeiteten immer so lange schlampig, wie ihnen das nicht nachgewiesen werden könne. Als er Huawei über die Fehler informieren wollte, fand der Hacker zunächst niemanden, der zuständig gewesen wäre. Dann aber kamen die Chinesen sogar nach Berlin, um mit Lindner zu sprechen. Für ihn eher Show.
Das wirkt alles nicht so richtig ernsthaft. Naja, fangen wir mal damit an, dass Security-Fixes Geld kosten. Also ich habe einen Router gekauft, da war eine bezahlte Software drauf. Jetzt hat die eine Schwachstelle, jetzt hätte ich gerne einen Fix dafür. Da brauche ich einen Servicevertrag. Den muss ich bezahlen. Das ist nicht so richtig üblich und das ist auch nicht so richtig cool.
In der schicken Firmenzentrale in Shenzhen bei Hongkong ist seit 2011 ein Brite Sicherheitschef von Huawei. John Suffolk, zuvor für die IT-Sicherheit der Regierung in London zuständig. Über Lindners Hinweise ärgert er sich nicht, aber über das, was er pausenlos aus den USA hört. Huawei sei eine Spionagefirma.
Ich persönlich habe mit der Untersuchungskommission des US-Kongresses gearbeitet. Wir haben sie hier in Shenzhen betreut, ihnen die Produktion gezeigt, die Sicherheitsvorkehrungen, die Roboter, die Qualitätsprüfung. Dann kamen seitenlang schriftliche Fragen. Wir hatten 2 Wochen Zeit zur Antwort. Sie wollten alle Details über die Verträge mit unseren amerikanischen Kunden haben, über deren Netzwerke und so weiter. Dann kam der Report des Kongresses heraus und wir dachten, hier geht's gar nicht um Huawei, sondern um 2 Supermächte, die sich aneinander reiben. Was uns damals nicht so klar war, sie wussten wahrscheinlich, was sie selbst mit amerikanischen Firmen machten.
Haben wir es mit einem neuen Kalten Krieg zu tun? John Suffolk beteuert, Huawei habe nie irgendeiner Regierungsstelle Zugang zu geheimen Daten verschafft, nicht der chinesischen und auch keiner anderen. Sein Credo:
Assume nothing, believe no one, check everything.
Setze nichts voraus, glaube niemandem, prüfe alles. Schon 2-mal hat Huawei ein Weißbuch zur IT-Sicherheit herausgegeben. Suffolk weiß, dass er damit das Misstrauen nicht aus der Welt schaffen kann. Deshalb lässt Huawei seine Produkte in London vom britischen Geheimdienst überprüfen. Zwar zahle die Firma die eigentliche Arbeit, bestimme aber ausschließlich der britische Geheimdienst, sagt Suffolk. Ähnliches habe man auch in Deutschland gewollt, Berlin habe jedoch abgelehnt. Daraufhin schaltete die Firma das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ein. Das prüfte aber nicht, sondern verwies auf bereits vorhandene Zertifizierungen in Spanien. Für den Technikchef von Huawei Deutschland, Walter Haas, ist das alles wichtig.
Natürlich ist es immer, wer hat nicht Angst vor Google, wer hat nicht Angst vor den großen Unternehmen? Das liegt im Naturell des Menschen, das ist vollkommen klar. Auch in Deutschland hat sich unser Geschäft sehr, sehr erfolgreich entwickelt.
Die Zentren sind Düsseldorf, Frankfurt und München. Huawei hat als erste chinesische Firma ein Hauptstadtbüro, sitzt in wichtigen IT-Gremien und ist Sponsor der Münchner Sicherheitskonferenz. Michael George leitet die Cyberallianz des Bayerischen Verfassungsschutzes.
Jeder Staat wird sich das Recht vorbehalten, in gewisser Art und Weise auch Grundrechte von Menschen einzuschränken. Es ist nur die Frage, wie hoch sind die rechtlichen Hürden? Gibt es nicht vielleicht auch deutsche Technologie, die man einsetzen könnte? Es ist schwer. Also Huawei, glaube ich, versucht ja auch, den Markt ähnlich zu dominieren, wie es amerikanische Produkte tun. Und eine Zielrichtung in einem nicht demokratischen System, das auch durch seine Überwachung lebt, birgt auch immer das Risiko, diese Technologie auch gegen die Anwender zu verwenden.
Astrid Freieisen berichtet über Huaweis Ausbau der Internetinfrastruktur in Deutschland. Und falls ihr das Thema interessiert, bei den Kollegen vom Deutschlandfunk gibt es online einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema. Den Link dorthin finden Sie natürlich bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.